Liebe Gemeinde, ich stelle euch vor, ihr macht heute Abend mal einen schönen Spaziergang. So, wenn es ein bisschen kühler ist, einen kleinen Abend- oder Nachtspaziergang und es ist schon dunkel. Und ihr kommt an einer Straßenlaterne vorbei und seht dort Motten, die um diese Straßenlaterne, beziehungsweise genauer gesagt um den Lichtkegel dieser Straßenlaterne kreisen. Diese Motten sind eigentlich tragisch, das ist tragisch, denn diese Motten sind gefangen in einem Gefängnis ohne Mauern. Sie könnten eigentlich durch die Nacht fliegen, aber aus irgendwelchen Gründen kreisen sie da um dieses Licht herum und kommen da nicht mehr raus, obwohl sie eigentlich niemand einsperrt, aber sie sind doch gefangen. Wenn es sich nicht um eine Straßenlaterne oder so, sondern um eine Kerze vielleicht handelt oder um ein Feuer, fliegen sie da vielleicht sogar rein. Warum ist das so? Was läuft da schief? Forscher wissen es nicht ganz genau, man kann Motten ja schlecht fragen, aber sie gehen davon aus, dass es daran liegt, dass sich die Motten normalerweise am Mond orientieren. Sie richten ihre Flugbahn nach dem Mond aus, und zwar immer so, dass sie in einem gewissen Winkel zum Mond stehen. Nun ist der Mond ja ziemlich weit weg, das heißt, der Winkel ändert sich immer nur sehr leicht. Das heißt, Motten können relativ lange gerade fliegen kommen da gut durch die Nacht. Aber wenn jetzt so eine Straßenlaterne kommt, dann verwechseln die Motten diese Straßenlaterne mit dem Mond. Der Mond, also die Straßenlaterne, ist plötzlich ganz nahe, was bedeutet, dass der Winkel sich permanent ändert, wenn sie da rumfliegen, und das irritiert die Motten komplett und deswegen kreisen sie da verwirrt um die Straßenlaterne. Es ist also eine unheilvolle Verwechslung, die für diese Motten ein Gefängnis schafft. Darum soll's auch heute gehen, um eine unheilvolle Verwechslung, die uns ein Gefängnis schafft. Ein Gefängnis ohne Mauern. Niemand sperrt uns ein, niemand zwingt uns. Aber weil wir an einem entscheidenden Punkt etwas verwechseln, sind wir gefangen. Ganz ähnlich wie die Motten gefangen sind, die denken, die Straßenlaterne ist der Mond. Darüber spricht der Apostel Paulus im Römerbrief, erstes Kapitel, die Verse 20 bis 25. Das ist unser Predigtext. Und da geht es um diese unheilvolle Verwechslung. Da schreibt Paulus: Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Können also anhand des Weltalls oder anhand der schönen Bäume, die draußen sind, können wir Rückschlüsse ziehen auf Gottes Schöpferkraft. Weiter sagt Paulus: Sie haben also keine Entschuldigung, die Menschen. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen Kriechtieren. Darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie ihre eigenen Körper schänden. Sie tauschten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Die unheilvolle Verwechslung, die Paulus meint, beschreibt er in den Versen 23 und in Vers 25. In Vers 23 sagt er: An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also Orientierungspunkt unseres Lebens, Zentrums unseres Lebens soll der ewige, herrliche Gott sein. Dafür sind wir geschaffen. Aber wir verwechseln das auf unheilvolle Art und Weise und setzen an die Stelle dieses Gottes sterbliche Menschen oder Abbilder von irgendwelchen Tieren, Vögeln, Götzen, Statuen ist damit gemeint ursprünglich. Auch in Vers 25 spricht Paulus nochmal von dieser unheilvollen Verwechslung. Sie tauschten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet anstatt den Schöpfer. Mit diesem Text beschreibt Paulus die Situation eines jeden Menschen. Da sollte sich keiner ausnehmen. Das ist eine Gefahr und eine Grundtendenz, der wir alle unterliegen, dass wir nämlich das Sichtbare, das Handfeste wichtiger nehmen als Gott, als das Unsichtbare. Wenn wir uns mal so ehrlich unser Leben anschauen, es ist ja so, die Frage, wie, keine Ahnung, vielleicht, wenn unser Auto kaputt geht, ja, das belastet uns kräftig. Wenn wir mal eine stille Zeit ausfallen lassen müssen, weil wir keine Zeit haben zum Bibellesen, naja, das ist nur halb so schlimm, wenn überhaupt. Das, was greifbar ist, unser materielles Besitz oder auch unsere Beziehungen, die wir haben, oder unsere Arbeit, was wir da leisten müssen, all das nehmen wir sehr, sehr wichtig. Und die Gefahr ist, dass wir Gott dabei vernachlässigen und dass es uns nicht so wichtig wird. Das ist Kernproblem eines jeden Menschen, dass wir das Sichtbare wichtiger nehmen als das Unsichtbare. Dahinter steckt eine bestimmte Annahme, nämlich die Annahme, dass Materielles, Situationen oder auch Menschen mich glücklich machen, dass es mich erfüllt und dass es das Allerwichtigste ist, dass dieses Äußere stimmt. Darauf kommt es an, dass mein Haus, meine Wohnung in Ordnung ist und gut aussieht und alles funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass ich den richtigen Ehepartner habe und die richtigen Freunde, weil ohne die geht es nicht. Das macht mich glücklich. Oder wenn ich auf der Arbeit erfolgreich bin, das motiviert mich, das gibt mir Kraft. Solche Annahmen treffen wir, jeder von uns unterschiedlich, aber vom Prinzip her ist das unsere Grundannahme. Was Äußeres macht mich glücklich. Und die Kehrseite dieser Annahme, was damit einhergeht, ist dann eben die Annahme oder die Aussage, Gott, du bist in Wirklichkeit nicht die Quelle meines Lebens. Ja? Gott ist die Quelle meines Lebens, das würde jeder Christ so bejahen und unterschreiben. Was heißt das denn konkret? Gott ist die Quelle deines Lebens. Das heißt, dass alle Kraft und Motivation zu leben aus Gott herauskommt. Dass alles, wonach wir uns sehnen, dass wir uns das bei Gott holen und dass wir unseren Durst nach Leben bei ihm stillen. Gott, du bist die Quelle meines Lebens, das ist aber nur eine hohle Floskel, wenn ich in Wirklichkeit ganz andere Dinge als Quelle meines Lebens ausgemacht habe. Und es ist schon fragwürdig, wenn man sagt, Gott ist die Quelle meines Lebens, aber das, was mich beschäftigt und das, was mir Angst macht, was ich nicht verlieren möchte und worauf ich alle meine Konzentration wende, das ist in Wirklichkeit nicht Gott, sondern das sind irgendwelche äußerlichen Dinge. Ihr merkt, das ist nicht nur das Problem von anderen, dass sie an die Stelle des wahren Gottes Gegenstände und Materielles setzen. Das ist unser aller Problem. Wir setzen Gegenstände und Menschen an die Stelle Gottes. Und das bezeichnet die Bibel mit Götzendienst. Ein Begriff, der ja ganz häufig vorkommt in der Bibel, Götzendienst. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir an irgendwelche primitiven Menschen vor 3000 Jahren, die sich da irgend so eine Statue gebaut haben und dann da niederknien und dann haben sie nochmal so eine kleine Statue in ihrem Haus und die knutschen sie ab jeden Tag. Das sind die Götzendiener, denken wir. Und das ist gemeint, wenn die Bibel über Götzendienst spricht. Aber das greift viel zu kurz. Ja, dann wäre das ja eine Sache, die wird uns alle nichts mehr angehen. Ja? Niemand von uns hat eine große Buddha-Statue in seinem Haus und knutscht die jeden Tag ab. Aber Götzendienst geht uns sehr wohl etwas an. Denn Götzendienst ist das, wenn wir Menschen, Materielles, irgendwelche Lebenssituationen an die Stelle des einzig wahren Gottes setzen und von diesen Dingen etwas erwarten, was man eigentlich nur von Gott erwarten kann, nämlich, dass er die Quelle des Lebens für uns ist. Also jeder hat ein Problem mit Götzendienst. Das ist die unheilvolle Verwechslung, dass wir denken, dass wir unseren Lebensdurst bei anderen Dingen stillen können und nicht bei Gott stillen brauchen. Und es ist eine Verwechslung mit fatalen Folgen, wie Paulus weiter ausführt. Er sagt in Vers 24, beschreibt er die Folge dieser unheilvollen Verwechslung. Da heißt es, darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie ihre eigenen Körper schänden. Die Folge, sagt Paulus, dass wenn wir uns auf Äußeres fixieren, dass wir dann unseren Begierden ausgeliefert sind. Und ja, das ist etwas genauso passiert, dass wenn wir das einmal ehrlich betrachten, wie das bei uns ist. Es ist nämlich dieser Drang, immer mehr zu haben, immer mehr haben zu wollen. Wenn ich mal reflektiere und zurückdenke, was ich in meinem Leben alles schon unbedingt haben wollte, ja, zum Beispiel den Führerschein, den wollte ich mit 18 unbedingt haben. Ja, und ich hatte Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Und ich war fertig, weil der Fahrlehrer hat mich nicht richtig unterstützt damals. Das war so ein mieser Typ. Und ich dachte, oh, wenn ich bloß diesen Führerschein habe, dann ist alles gut. Und heute ist der Führerschein in meinem Portemonnaie und es bedeutet mir so gut wie nichts mehr. Ich brauche was anderes. Ich habe dann mich auf etwas anderes konzentriert. Ich brauche mehr. Und das ist ja das Schicksal mit jedem, der versucht, sein Glück im Äußeren zu finden, bei gegenständlichen Dingen, dass er immer mehr braucht. Ja, das hilft dann für ein paar Wochen, für ein paar Tage, da ist man dann glücklich und zufrieden und dann kommt das Mehr. Ich möchte noch mehr haben. Wir sind unseren Begierden ausgeliefert, sagt Paulus, diesen Wunsch, immer mehr zu haben. Und das ist auch folgerichtig und das ist ganz logisch, wenn man einmal bedenkt, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind und dafür geschaffen sind, mit ihm Gemeinschaft zu haben. So sind wir konstruiert, so sind wir verschaltet. Darum hat uns Gott geschaffen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und es ist ja logisch, dass wenn wir an die Stelle Gottes etwas anderes setzen, dass das nicht funktionieren kann. Mein Auto gehört Benzin. Wenn ich da Ketchup reingieße, dann fährt mein Auto nicht. Und vielleicht kann ich irgendwie so einen Ersatzstoff da entwickeln. Hab jetzt gehört, dass Leute, weil das Benzin so teuer ist, da irgendwie Speiseöl versuchen reinzutun oder so, keine Ahnung. Vielleicht fährt das Ding damit ein paar Kilometer, es ist aber nicht dafür gebaut und es wird auf Dauer den Motor auch schaden. Oder Michael, was sagst du? Ja, das wird so sein, ne? Also seid vorsichtig mit solchen YouTube-Videos, wo das gemacht wird. Ja, wir sind dafür gebaut, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn wir etwas anderes da an dieser Stelle setzen, dann gibt es Probleme. Augustinus hat das auf den Punkt gebracht, der Kirchenvater. Der hat einmal gesagt, geschaffen, also zu Gott hat er gebetet, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Geschaffen hast du uns auf dich hin. Also du hast uns geschaffen, damit wir mit dir Gemeinschaft haben. Du hast uns geschaffen, damit wir an dich glauben, damit wir in dich ruhen. Ja, und solange unser Herz nicht bei dir Ruhe gefunden hat, solange werden wir immer unruhig bleiben. Können uns kurz beruhigen mit irgendwas, aber diese Ruhe wird nicht lange anhalten. Wirkliche Ruhe finden wir nur bei dir. Wenn wir das nicht tun, dann entstehen die ganzen Übeln und Schwierigkeiten, die wir in der Welt so sehen. Wir können das im Großen wie auch im Kleinen sehen. Wenn wir uns zum Beispiel die Kriege anschauen, die in der Weltgeschichte passiert sind, die ganzen Diktatoren und Despoten, die andere überfallen haben und Krieg angezettelt haben. Was steckt denn dahinter? Doch nichts anderes da, als dass man Macht an die Stelle Gottes setzt. Ja, dass der Diktator sagt, ich finde meinen Frieden nicht in Jesus, sondern ich muss einen Platz in der Weltgeschichte haben. Ich muss als der große Eroberer in die Geschichte eingehen. Oder ich muss noch ein Stückchen mehr Land haben, dann bin ich zufrieden. Ja, das ist diese unheilvolle Verwechslung, die Millionen von Menschen wahnsinniges Leid gebracht haben. Oder denken wir an die Umweltverschmutzung. Kern der Umweltverschmutzung oder an dieser Klimawandel, der Kern ist doch dieses immer mehr haben müssen. Ich habe jetzt neulich mal gelesen, dass die Motoren der Autos immer effizienter geworden sind seit den 90er Jahren. Also die Motoren können immer besser Benzin in Energie umwandeln. Aber das hat für die CO2-Bilanz quasi gar nichts gebracht. Und zwar deswegen, weil gleichzeitig unsere Autos und Motoren auch immer größer geworden sind. Also dieses immer mehr frisst alles auf. Ja, also die Lösung für die Klimakrise, das ist ein geistliches Problem. Ja, wir sollten lernen, in Gott Ruhe zu finden, zufrieden zu sein und nicht immer mehr konsumieren. Dann würde auch die Umweltverschmutzung nachlassen. Denken wir an persönlichen Streit. Ja, Streit entsteht immer dann, wenn ich Erwartungen habe an dich und sage, du musst das für mich erfüllen, was ich brauche. Du musst das für mich sein. Du musst mich beschützen. Du musst dies tun. Und was mache ich damit? Ich setze dich an die Stelle Gottes. Ja, Gott ist derjenige, der mir Schutz geben kann, der mir Sicherheit geben kann, der mir meinen Wert geben kann. Und wenn ich dich an diese Stelle setze, ja, dann überfordere ich dich und dann mache ich Ansprüche, die du nicht erfüllen kannst. Und das führt zum Streit. Also dieser Verwechslung liegt allem Übel zugrunde, wenn wir Geschöpfe und Gegenstände mit Gott verwechseln. Und darum müssen wir an dieser Stelle umkehren, an diesem Punkt umkehren und Gott wieder Lob und Ehre geben. Es geht darum, dass wir diesen Kardinalfehler erkennen, wie Paulus ihn in Vers 21 nochmal deutlich sagt. Er schreibt dort, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Es geht also darum, Gott wieder zu ehren, ihn an die erste Stelle im Leben zu setzen. Und wie ehre ich Gott? Ich ehre Gott dadurch, dass ich mein Glück bei ihm suche und finde, dass ich meine Kraft fürs Leben bei ihm suche und finde. Es ist schwer zu argumentieren, zu sagen, ich glaube an Gott und ich ehre Gott, aber all das, was ich an Kraft fürs Leben brauche, die Liebe, die ich brauche, das Ansehen, das hole ich mir überall woanders. Ja? Aber Gott ist der Höchste in meinem Leben. Das kommt nicht ehrlich, das ist nicht sinnvoll, das macht keinen Sinn. Ja? Wenn wir Gott ehren und sagen, du bist Nummer eins in meinem Leben, dann bedeutet das, du bist derjenige, der mich schützt, derjenige, von dem ich alles erwarte, was ich zum Leben brauche. Du bist mein guter Hirte und mir wird nichts mangeln. Ich persönlich bin der Meinung, dass es kein besseres Zeugnis gibt, als wenn man als Christ vorleben kann, dass man in schwierigen Situationen auf Gott vertraut und dort Hilfe und Kraft erhält. Ja, wenn unsere Mitmenschen merken, Mensch, der vertraut auf Gott, der bekommt von Gott seine Kraft, der bekommt von Gott das, was er braucht. Das ist das beste Zeugnis, was wir nach außen geben können. Darum geht es, Gott wieder dadurch zu ehren, dass wir unser Glück bei ihm suchen und finden. Da nennt Paulus ja in diesem Zusammenhang noch das Danken. Ja, hier in Vers 21 heißt es ja, sie ehrten ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Das ist offensichtlich auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang, das Danken. Und zwar deswegen, weil Danken vor Götzendienst schützt. Danken heißt ja, dass alles, was ich bekomme, dass ich mich an Gott wende und ihm sage, danke, dass du mir das gegeben hast. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du stehst hinter allem, was ich habe. Das ist die Einstellung des Dankes. Und wenn wir diese Einstellung kultivieren, wenn wir uns regelmäßig dazu anhalten zu danken, dann laufen wir nicht in die Gefahr, Materielles überzubewerten, sondern wir wissen, es ist eine Gabe, ein Geschenk. Aber es geht letztendlich nicht um diese Gabe und das Geschenk, sondern es geht um denjenigen, der es schenkt, derjenige, der es gibt. Entscheidend sind nicht die Gaben, sondern der Geber aller guten Gaben. Und wenn ich für die Gaben danke, dann richte ich meine Gedanken auf Gott, der mir das alles geschenkt hat. Und dadurch werde ich bewahrt davor, Materielles zu hoch einzuschätzen. Also es geht um einen Sinneswandel. um eine Grundeinstellung, die wir neu machen sollen. Und der Startpunkt für diesen Sinneswandel ist das Kreuz. Am Kreuz richten wir unser Leben neu aus. Da treffen wir die Grundentscheidung, mit Jesus zu leben. Und immer wenn wir davon abweichen, müssen wir zurückkommen zum Kreuz und dort unsere Entscheidung erneuern. Am Kreuz gehen wir zu Jesus und sagen, Herr Jesus, ich bin falsch abgebogen. Ich habe versucht, Materielles an deine Stelle zu setzen. Ich habe versucht, Menschen die Verantwortung zuzuschieben, mich glücklich zu machen. Aber du allein kannst mir Schutz, Glück und Liebe geben. Und ich bekenne diese Schuld und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Für Menschen, die ja vom falschen Weg abgebogen, vom richtigen Weg abgebogen sind, falsch abgebogen sind und wieder zurückkommen wollen zu Gott. Und wenn wir da beginnen und unsere Schuld bekennen, dann wird Gott uns neu führen und leiten hin dazu, dass wir ihn an erste Stelle stellen. Und ich bin der Auffassung, dass das ein Lernprozess ist. Ja, wir alle setzen materielle Dinge ziemlich hoch an und für uns sind Beziehungen und andere Menschen sehr wichtig. Und es ist ein Prozess, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Wir müssen das Stück für Stück lernen. Aber dieser Prozess ist möglich und der Heilige Geist möchte uns dahin führen und leiten. Es ging heute um eine unheilvolle Verwechslung und ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir in der Predigt gesagt haben, die wichtigsten Punkte. Es ist wichtig, diese unheilvolle Verwechslung zu erkennen, denn wenn wir es nicht tun, dann drehen wir uns im Kreis, ganz ähnlich wie die Motten, die um die Straßenlaterne kreisen und überhaupt keine Orientierung mehr haben, weil sie diese Laterne mit dem Mond verwechseln. Wenn wir meinen, dass Gegenstände und Menschen und Situationen uns glücklich machen können, dann gleichen wir solchen Motten, die orientierungslos im Licht umherkreisen. Wir müssen das also erkennen und verstehen, was das für Probleme mit sich bringt. Es ist wichtig, dass wir für uns persönlich erkennen, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Ja, dass unser Leben im Prinzip ein ständiges Mehr, Mehr, Mehr ist, wo wir immer mehr haben wollen und doch nie zum Ziel kommen. Augustinus hatte recht, wenn er gesagt hat, Gott, du hast uns auf dich hin geschaffen. Unruhig bleibt unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir wollen lernen, wieder Ruhe zu finden bei Gott und ihm die Ehre bringen und zu ihm zu kommen und zu sagen, du bist die Quelle meines Lebens und ich möchte bei dir Friede und Freude finden. Und dann ist es wichtig, diese Welt zu genießen. Ja, das dürfen wir und diese Welt genießen, das sollen wir auch, aber immer mit einem Dank auf dem Lippen. Ja, wir haben tolle Freunde, Ehepartner, Kinder und das ist ein Geschenk Gottes und das sollen wir genießen, aber mit einem Dank auf dem Lippen, ein Dank, der uns dafür schützt, diese Dinge anzubeten als Götzen. So wird Gott geehrt. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Ja, in Gott Ruhe finden, das bedeutet beten. Durch das Gebet nähern wir uns Gott, gehen in seine Gegenwart und finden dort bei ihm Ruhe. Und das wollen wir jetzt gemeinschaftlich tun als Gemeinde. Wir können das dadurch tun, dass wir Worte sprechen, laut beten, aber wir können das auch in der Stille tun. Gott hört jedes Gebet, sieht jeden Einzelnen und wir wollen jetzt gemeinsam miteinander beten und schließen dann mit dem Vater unser ab. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten, wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen und wir wollen gemeinsam unser Segenslied singen. Es heißt: Bewahre uns Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir wollen den Gottesdienst ausklingen lassen mit einem Vortragslied, was die Band uns singt. Und im Anschluss ganz herzliche Einladung zum Kirchcafé. Wir haben da auch eine Bank draußen, wisst ihr ja. Kann man schön in der Sonne ein bisschen noch eine Tasse Kaffee trinken. Dazu eine herzliche Einladung. Von hier vorne schon mal einen gesegneten Sonntag.